DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Zäher Kampf, der Brüsseler Sondergipfel zum EU-Haushalt geht weiter. Rekordergebnis der Versicherungsriese Allianz trotz dem schwierigen Branchenumfeld und Braindrain. Immer mehr gut ausgebildete Menschen verlassen Hongkong. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Wer muss mehr in den EU-Haushalt einzahlen, nachdem die Briten die Union verlassen haben? Die Antwort der Länder im Osten und Süden der EU haben darauf eine einfache Antwort. Die Nettozahler im reichen Norden sollen in den nächsten Jahren einfach mehr zahlen, denn die haben's ja. Dass die Nettozahler davon nichts wissen wollen, ist keine große Überraschung. Und tatsächlich lehnen es die Regierungschefs von Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden kategorisch ab, noch mehr Geld nach Brüssel zu überweisen. Doch das ist bei Weitem nicht die einzige Konfliktlinie im EU-Haushaltspoker. Aus Brüssel, Alexander Göbel.
Bis heute früh um 7 hat EU-Ratspräsident Charles Michel den 27 Regierungen der Mitgliedstaaten ins Gewissen geredet. Nicht gemeinsam, sondern in Einzelgesprächen. Jetzt starten die Staats- und Regierungschefs in Runde 2. Manchmal sieht die Welt nach ein paar Stunden Schlaf anders aus. Nicht so beim Sondergipfel zum Haushalt der EU für die nächsten 7 Jahre. Wir stehen wirklich nicht an einem deutlich anderen Punkt, als wir das schon gestern getan haben, stellt Mette Frederiksen fest, die dänische Premierministerin. Wir sind einem Resultat nicht näher gekommen. Und man muss sagen, da ist noch keine Bewegung erkennbar, dass man aufeinander zugehen würde. Deshalb ist mein Eindruck, dass wir jetzt einen neuen Vorschlag brauchen, der auf unsere 1%-Forderung eingeht. Dänemark gehört mit Österreich, Finnland und Schweden zur besonders hartleibigen Nettozahlerfront, zur Gruppe der sparsamen 4. Diese Länder sagen, 1% der Wirtschaftsleistung für den EU-Haushalt sei genug. Schließlich sei die EU nach dem Brexit kleiner. Nach dem Vorschlag von Ratspräsident Charles Michel sollen die Mitgliedstaaten allerdings mehr für den EU-Haushalt aufwenden. Ein Grund für Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš, schon direkt nach der Ankunft am Vormittag zu drohen, er werde wohl bald wieder ins Flugzeug steigen.
Ich muss sagen, dass ich verstehe nicht, warum wir sind hier gekommen, weil wenn die neue Gruppe und die Netbezahler sagt, die wollen maximal 1% bezahlen, dann wir haben dann nichts zu besprechen.
Doch zu besprechen gibt es viel. Wie viel überhaupt auf europäischer Ebene ausgegeben werden soll und wofür? Wer wie viel einzahlt und ob die EU neue Einnahmequellen bekommen soll? Eine Lösung ist eben besonders schwierig, weil nach dem Brexit die britischen Beiträge fehlen. Immerhin sind allein das mehr als 60 Milliarden Euro. Grundlage für die Debatte ist weiterhin der Vorschlag von Ratspräsident Charles Michel. Rund 1 Billion Euro für das Budget für die Jahre 2021 bis 2027, Kürzungen der Milliardenhilfen für Europas Bauern und Regionen, aber mehr Geld für Klimapolitik, Grenzschutz, Forschung und Studierende, gleichzeitig ein Abschmelzen der Rabatte für Nettozahler. Kanzlerin Angela Merkel hat betont, sie sei bereit zu kompromissen, wenn am Ende ein moderner, sprich ein zukunftsgewandter Haushalt herauskommt. Länder wie Frankreich und Spanien fordern dagegen insgesamt mehr Geld für die EU und sie wollen auch von den hohen Agrarförderungen nicht lassen. Umstritten ist zudem die Forderung, dass EU-Strukturhilfemittel künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden müssen. Wenn die Staats- und Regierungschefs heute nicht weiterkommen, dürfte der Gipfel abgebrochen und ein neuer Termin angesetzt werden. Der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen, einziges deutsches Mitglied im Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments für den Finanzrahmen, hofft, dass es bald zu einer Lösung kommt und zu einer guten.
Wir brauchen mehr gemeinsame europäische Investitionen und die Staats- und Regierungschefs haben jetzt die Chance, einen Vorschlag vorzulegen, der dem gerecht wird und nicht ausschließlich auf nationale Egoismen setzt.
Doch hier wartet dann die nächste Hürde. Denn am Ende muss der Haushalt nicht nur im Rat einstimmig angenommen werden, auch das Europaparlament muss zustimmen. Die Abgeordneten verlangen allerdings mit 1,3% der Wirtschaftsleistung deutlich höhere Zahlungen an die EU als alle anderen Vorschläge.
Aus Brüssel berichtete Alexander Göbel. Während die meisten Versicherungen unter den niedrigen Zinsen leiden und mittlerweile an die Grenzen ihres Geschäftsmodells kommen, ist der deutsche Branchenprimus bester Dinge. Die Allianz hat jetzt zum wiederholten Male in Folge eine Rekordbilanz vorgelegt. Es läuft also beim Münchner Versicherer und Vermögensverwalter. Was aber macht das Management unter Konzernlenker Oliver Bäte anders als die Konkurrenz? Und wie stellt er die Weichen für die Zukunft? Darüber hat Rigobert Kaiser mit dem Allianz-Vorstandschef gesprochen.
Angesichts der Rekordzahlen ist Allianz-Chef Oliver Bäte mit dem Geschäftsjahr 2019 mehr als zufrieden.
Das war das 5. Jahr des Anstiegs des operativen Ergebnisses. Ich glaube, 7. Jahr jetzt, wo wir die Dividende erhöhen. Wir haben mit mehr als 140 Milliarden Euro Umsatz 100 Millionen private Direktkunden erreicht. Und wir sind mit 7,2% doppelt so stark gewachsen wie die Weltwirtschaft. Das ist ein tolles Jahr gewesen für uns.
Mit einem operativen Gewinn von 11,9 Milliarden Euro landete die Allianz am oberen Rand der eigenen Prognosen. 2020 könnten bis zu 12,5 Milliarden möglich sein, hofft Bäte. Allerdings haben die Brände in Australien erhebliche Versicherungsschäden verursacht.
Ungefähr 160 Millionen an Schäden werden wir regulieren müssen. Das kann noch ein bisschen steigen aus den Feuern und dann kommt noch 50, 60 Millionen aus anderen Schäden dazu. Also das ist erheblich. Das zweite Thema, was mir dazu einfällt, es gibt hier noch immer Menschen, die glauben, es gibt keinen Klimawandel. Das sollte man sich mal in Ruhe angucken. Da kann man die Folgen von Klimawandel von nahem beurteilen.
Bäte sieht die Wirtschaft und auch sein Unternehmen in der Pflicht. Als Versicherer, der zum Beispiel keine Kohlekraftwerke mehr versichern will, aber auch als großer Kapitalanleger. Klimaneutralität bis 2050 ist das große Ziel.
Die Allianz verwaltet ja allein auf der Versichererseite mehr als 700 Milliarden Euro an versicherten Gelder. Und die müssen bis dahin so umgeschichtet werden, dass die Wertpapiere, die dahinter stehen, von Unternehmen sind, die auch Netto Zero sind. Und darüber werden wir unseren Einfluss versuchen, geltend zu machen.
Bei dieser Initiative hat die Allianz Verbündete gefunden. Große Pensionskassen und Versicherer wie die Swiss Re oder AXA machen mit. Gemeinsam stehen sie für fast 5 Billionen Euro Kapital, das künftig nur noch klimaneutral investiert werden soll. Das zweite große Thema, das Bäte seit seinem Amtsantritt vor 5 Jahren verfolgt, ist die Digitalisierung.
Ich war vielleicht am Anfang etwas zu optimistisch, wie schnell das geht, aber wir machen konsequent Fortschritte. Also seitdem wir angefangen haben, 2015 zum Beispiel, haben wir mehr als 40% von Papier abgebaut, was hier sehr wichtig ist. Nicht nur aus ökonomischen, sondern auch aus Umweltgründen. Wir werden in Zukunft nur noch Policen herausgeben, wo wir die E-Mail-Adresse und die mobile Telefonnummer unserer Kunden haben, damit wir die auch effizient kontaktieren können.
So soll zum Beispiel durch eine radikale Vereinfachung der Kfz-Policen die Lücke zum Marktführer Huck Coburg geschlossen werden. Mit solchen Maßnahmen will Bäte die Allianz schlanker, effektiver, klimaneutral und gut vorbereitet für eine sich rasch ändernde Welt aufstellen. Eine steht fest, die Zinsen an den Kapitalmärkten werden in den nächsten Jahren niedrig und damit ein Problem bleiben. Hier wird der Gegenwind rauer werden, ist die nüchterne Feststellung des Allianz-Chefs. Größte Baustelle im Konzern ist der Industrieversicherer ACGS, der nach einem Führungswechsel saniert und neu aufgestellt werden muss. Die Aktionäre dürften zufrieden sein. Sie können sich nicht nur über einen hohen Aktienkurs, sondern auch über eine auf 9,60 Euro je Aktie angehobene Dividende freuen.
Aus München war das Rigobert Kaiser. Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer hat die Idee, den Berliner Stadtverkehr von den unzähligen Lieferwagen und LKWs zu befreien, indem Pakete aus dem boomenden Onlinehandel per Güter-U-Bahn transportiert werden. In der Schweiz plant man etwas ganz Ähnliches, jedoch in gigantischen Dimensionen. Ein privates Konsortium will für den Güterverkehr das gesamte Land untertunneln. Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
Cargo Souterrain, so lautet der Name des Projekts, was aus dem Französischen übersetzt unterirdische Fracht heißt. Dahinter steckt die Idee eines riesigen Tunnelnetzes, das die Schweizer Städte miteinander verbinden soll, insgesamt 450 Kilometer lang. Die Tunnel sollen nur für den Transport kleinteiliger Güter genutzt werden, von Lebensmitteln bis hin zu Baustoffen, erläutert Patrick Ehlig, der Sprecher von Cargo Souterrain.
Da fahren dann spezielle Tunnelfahrzeuge, die jeweils 2 Paletten aufnehmen können. Und die bringen auf 3 Spuren die Güter von Ort zu Ort.
In bis zu 50 Metern Tiefe sollen die elektrischen und vollkommen automatischen Fahrzeuge rund um die Uhr unterwegs sein. Von Warenlagern zu Verteilzentren in den Städten, sogenannten Hubs. Ohne dass oben jemand von dem Verkehr gestört wird. Mit Cargo Souterrain werde der Güterverkehr neu gedacht, schwärmt Patrick Ehlig, auch wenn das Grundprinzip gar nicht so neu ist.
Es gibt an Flughäfen zum Teil ähnliche Systeme, die das Gepäck transportieren. Auch zum Beispiel in Spitälern gibt es Systeme mit automatisch gesteuerten Wagen, die transportieren Güter hin und her. Also vom Grundprinzip her, das gibt's. Das gibt es natürlich nicht mit dem Anspruch, ein ganzes Land zu erschließen.
Cargo Souterrain könnte bis zu 40% des Güterverkehrs von der Straße übernehmen. Und das wird spätestens dann nötig, wenn die offiziellen Verkehrsprognosen für die Schweiz tatsächlich eintreffen.
Es wird eng auf den Straßen, es gibt Staus, es gibt immer mehr Verkehr. Es gibt ein Bevölkerungswachstum und ein Wirtschaftswachstum, was alles sehr positiv ist. Nur muss man das irgendwo dann auch bewältigen auf den Straßen. Und Straße und Schiene wird man nicht mehr wesentlich ausbauen können. Das ist einfach alles schon relativ dicht ausgebaut und dicht besiedelt. Also muss man sich nach neuen Lösungen und neuen Konzepten umsehen. Und daraus ist Cargo Souterrain entstanden.
Hinter der Vision steht eine Reihe von finanzkräftigen Unterstützern. Von den Schweizer Einzelhandelsriesen über die Post, Speditionen, Logistikunternehmen, Banken, Versicherungen bis hin zu digitalen Technikpartnern, etwa aus Deutschland SAP.
Die Kosten für das Gesamtnetz, das heißt von Genf bis St. Gallen, von Basel bis Luzern, im Prinzip, grob gesagt, alles nördlich der Alpen, sind dann 33 Milliarden Franken.
Das entspricht umgerechnet etwa 31 Milliarden Euro. Cargo Souterrain soll komplett privat finanziert werden, sagt Sprecher Patrick Ehlig. Daher geht man von wenig Gegenwind aus. Und die Schweizer Politik hat bereits grünes Licht signalisiert.
Wir brauchen für Cargo Souterrain ein Gesetz auf gesamtschweizerischer Ebene. Man kann das nicht kleinräumig, kleinteilig realisieren. Man braucht schon eine gesetzliche Grundlage fürs ganze Land. Und das ist jetzt auf sehr gutem Weg. Die Landesregierung hat ja kürzlich bekannt gegeben, dass eben diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll und dass sie mit einem Gesetzesvorschlag kommen wird.
Auch alle relevanten Parteien im Parlament hätten ihre Unterstützung zugesichert, sagt optimistisch Patrick Ehlig. Daher schreckt man bei Cargo Souterrain nicht davor zurück, schon jetzt einen recht konkreten Zeitplan zu nennen. Mitte des Jahrzehnts könnten die Bauarbeiten für die erste Teilstrecke beginnen, die 2031 in Betrieb genommen werden soll. Das gesamte Netz, so hofft man, wäre 2045 fertig.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Coronavirus, die Unterdrückung der Demokratiebewegung und hohe Lebenshaltungskosten. Die Stimmung unter den Menschen in Hongkong ist auf einem Tiefpunkt. Gerade die gut ausgebildete Mittelschicht denkt deshalb immer öfter ans Auswandern. Das wäre ein herber Verlust für die Wirtschaftsmetropole, denn der wichtigste Standortvorteil der Stadt sind die westlich geprägten englischsprachigen Bewohner, die sich auch in China gut auskennen. Birgit Eger hat Hongkonger getroffen, die bereits auf gepackten Koffern sitzen.
Wenn wir Kommilitonen von unserer Uni-Klasse uns treffen, dann ist es unvermeidlich, dass wir über Auswanderung sprechen. Wer geht wann wohin? Ich bin mir sicher, das ist eine neue Welle der Abwanderung von Intellektuellen, im mittleren Alter, in höheren Positionen. Wir haben das Vertrauen verloren. Frankie Chong und seine Familie ziehen im Sommer nach Portugal. Nach einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr denken gerade die Hälfte aller Hongkonger daran, auszuwandern. Ein weiteres Indiz, die Anträge für ein polizeiliches Führungszeugnis, das braucht man für einen ausländischen Pass, sind im Herbst um 50% gestiegen. Damals erlebte die Demokratiebewegung in Hongkong gerade ihren Höhepunkt. Die Frustration, politisch nichts erreichen zu können, trotz meist friedlicher Demonstrationen, das hat wie ein Katalysator gewirkt, meint John Hu, Rechtsanwalt und Chef einer Beratungsfirma für Auswanderungswillige. Seit Juni 2019 haben sich unsere Fälle vervierfacht. Jeden Monat erhalten wir etwa 1000 Anfragen. Die soziale Unzufriedenheit und politische Gründe haben dazu geführt, dass sich viele endgültig festgelegt haben, jetzt auszuwandern. Sie stellen fest, dass sich die Hongkonger Regierung nicht um die Probleme der Menschen vor Ort kümmert. Bevorzugt werden englischsprachige Länder, die USA oder Australien. Doch dazu braucht man viel Geld. Wer wenig Geld hat, besorgt sich einen Pass für Malaysia oder Taiwan. Aber die Mittelklasse interessiert sich für Europa. In Portugal zum Beispiel ist man mit einer Investition von rund 500.000 Euro dabei. Portugal ist auch das Ziel von Familie Cheng. Die Investition, kein Problem. Gerade haben sie ihre Wohnung in Hongkong verkauft. Dafür hätten sie 2 in Lissabon bekommen, scherzt Frankie. Außerdem sei dort das Klima angenehm und die Lebenshaltungskosten niedrig. Vor allem ist ihnen wichtig, die 2 Kinder, 10 und 11 Jahre alt, sollen in einer Umgebung mit Meinungsfreiheit und viel Natur aufwachsen. Eigentlich wollten wir erst einige Jahre später umziehen. Die Kinder sollten auf die Universität in Europa gehen. Aber weil sich Hongkong so stark verändert hat, gehen wir jetzt. Hongkong wird nicht mehr dasselbe sein wie früher. Wir sind die täglichen schlechten Nachrichten leid. Frankie war Investmentbanker in Hongkong, ein guter Posten, der ihm jetzt auch finanzielle Freiheiten ermöglicht. Er hatte das Gefühl, in seinem Job an eine gläserne Decke gestoßen zu sein. Wichtige Positionen seien alle in der Hand von Festlandchinesen. Nicht jeder Auswanderungswillige macht gleich den ganz großen Schritt und verlässt mit Sack und Pack die Stadt. Viele investieren in einen zweiten Pass, falls sich die Lage verschlechtert, weiß John Hu. Sie wollen nicht Hongkong verlassen. Aber falls sie doch müssen, können sie ihr Recht ausüben. Als Plan B, als eine Art Versicherung. Nach einer Umfrage der Chinesischen Universität Hongkong gibt es 3 Faktoren, die die Auswanderung beschleunigen. Die Enge in Hongkong, die politische Unsicherheit und die Angst vor einem sozialen Abstieg. Das beschäftigt auch Michael Jung. Er ist Englischlehrer und Frankies Schwager. Ihr beider Geschäftsplan? Eine Internetseite und einen Online-Sprachkurs für auswanderungswillige Hongkonger. Auch Michael wird mit seinem Wissen und mit seinem Einkommen demnächst zur Wirtschaftskraft Portugals beitragen und nicht mehr in Hongkong arbeiten.
Financially is easy and straightforward.
Finanziell ist das Auswandern kein Problem, aber gefühlsmäßig schon. Doch auf die Zukunftsperspektive kommt es an. Man sieht jeden Tag, was die Regierung macht. Und wenn es dir nicht passt, hast du keine Macht, es zu ändern. Egal, wie groß die Demonstrationen hier sind, es ändert nichts. Wir müssen unseren Weg finden.
Immer mehr gut ausgebildete Menschen wollen Hongkong den Rücken kehren. Das war eine Reportage von Birgit Eger. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann im Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.